Es ist eine Heldengeschichte mit all den Zutaten, die solche Geschichten ausmachen.
Einem Kämpfer, der sich gegen die Widerstände seiner Zeit aufschwingt, die Welt zu verändern.
Einem Revolutionär, der das enge Denken seiner Zeit hinter sich lässt und den Beginn eines neuen Zeitalters verkündet.
Der Held dieser Geschichte ist Nikolaus Kopernikus.
Die Revolution, die er entfacht, spielt sich am Himmel ab. Kopernikus setzt die Erde in Bewegung. Sie ruht nicht mehr im Weltmittelpunkt, sondern dreht sich um die Sonne.
Die Sonne rückt so ins Zentrum, die Erde ins Abseits, als Staubkorn in den Weiten des Weltalls.
Eine Revolution, die unser Bild von der Welt für immer verändert.
Und Kopernikus ist der Wegbereiter dieser Wende, die stolz seinen Namen trägt. Kopernikanische Wende, Kopernikanische Revolution. Eine Zäsur, die den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit markiert.
Was für eine Geschichte.
Was für ein Mann.
Doch ist Kopernikus tatsächlich dieser Superheld? Was ist dran an diesem Heldenepos? Sprich, wie viel Kopernikus steckt am Ende wirklich drin in dieser kopernikanischen Revolution?
Der hinterste Winkel der Erde. Oder vom Kulmerland in die Welt.
Geboren wird unser Held eher abseits der großen Metropolen Europas. Am 19. Februar 1473 erblickt Nikolaus Kopernikus das Licht der Welt im Kulmerland. Genauer in der Hansestadt Thorn, im damaligen Königlich Preußen, das unter der polnischen Krone stand.
Mutter und Vater sind wohlhabend, verfügen über Immobilien, ein gesichertes Einkommen durch Kupferhandel, sind also gut situierte, angesehene Bürger ihrer Stadt.
Nach dem frühen Tod des Vaters kümmert sich der Bruder der Mutter um Nikolaus und dessen Geschwister. Und dieser Onkel Lukas ist nicht irgendwer. Er ist der Fürstbischof von Ermland.
Damals nicht nur die höchste religiöse, sondern auch die politische Autorität des Staates. Ein mächtiger Schutzherr also. Er sorgt dafür, dass der junge Nikolaus gut ausgebildet wird. Höhere Schule, Studium an der Universität in Krakau.
Schon damals begeistert sich Kopernikus für die Sterne und für Mathematik. Sein Onkel allerdings hat andere Pläne. Er will seinem Neffen die lukrative Stellung als Domherr von Frauenburg verschaffen. Damals ein begehrter Job, mit jeder Menge Bewerber.
Der Onkel boxt seinen Neffen gegen wohl nicht unerhebliche Widerstände durch. Und da das Amt den Nachweis höherer akademischer Bildung erfordert, schickt der Onkel den jungen Aspiranten gleich nach Italien, um Kirchenrecht zu studieren.
Kopernikus, damals 23 Jahre alt, schnuppert so den Duft der weiten Welt, kommt erstmals raus aus der Provinz und besucht die damals bedeutendsten Universitäten Europas. Bologna, Padua, Ferrara.
Und die Bilanz kann sich sehen lassen. Als er Jahre später, 1503, wieder nach Frauenburg im Ermland zurückkehrt, in, wie er selbst schreibt, den hintersten Winkel der Welt, hat er nicht nur in Recht promoviert, sondern auch noch Medizin studiert.
Und er hat es nebenbei nicht versäumt, sich in Sachen Astronomie auf den aktuellen Stand zu bringen und zu vernetzen, wie man heute sagen würde.
Der Nürnberger Wissenschaftshistoriker Pierre Laich.
Schon in Bologna hatte Kopernikus Kontakt mit Domenico Maria di Nomara, ein italienischer Astronom, der sich selbst wiederum als ein Schüler des Regiomontanus bezeichnet hat, dem bedeutendsten Mathematiker im Europa des 15. Jahrhunderts. Und dieser Regiomontanus wiederum war Schüler von Peuerbach, also Wiener Schule. Und Peuerbach war Schüler von Knunten. Also Kopernikus hatte Anschluss an die modernste europäische Astronomie, die es überhaupt gab. Auch wenn der da in seinem Kaff also gelebt hat. Man darf nicht glauben, der hätte nicht gewusst, was da vorangeht. Er war exzellent informiert über die Bemühungen der Astronomen, die vielen Probleme, die es gab, zu lösen.
Kopernikus verbringt den Rest seines Lebens zwar in der Provinz, wie von seinem Onkel geplant als Domherr, zugleich als Arzt und Administrator. Er steht aber nicht abseits, ist vielmehr gut informiert, vernetzt und offenbar motiviert, die Probleme der Astronomie anzupacken. Auch wenn dafür oft nur noch die Nächte übrig bleiben.
Doch was waren das nun für Probleme, mit denen sich Kopernikus bereits in Italien vertraut gemacht hat?
Das Standardwerk, eine Art Bibel der antiken Astronomie, hatte im 2. Jahrhundert nach Christus Claudius Ptolemäus vorgelegt. Griechischer Mathematiker, Geograf, Astronom, Astrologe, Musiktheoretiker und Philosoph.
Es blieb bis zum Ende des Mittelalters das Standardwerk der Astronomie im europäischen Raum. Und es enthielt nicht nur einen ausführlichen Sternenkatalog. Das geozentrische Weltbild war ebenfalls detailliert ausgearbeitet, das später auch als ptolemäisches Weltbild in die Geschichte eingeht. Die ruhende Erde als Mittelpunkt des Universums, um den sich der Rest dreht, in gleichförmig-kreisförmigen Bewegungen. Fast 2000 Jahre lang ist das die vorherrschende Auffassung in Europa.
Man kann diese Vorstellung heute belächeln. Doch genau genommen entspricht dieses Bild von der ruhenden Erde ganz intuitiv unserer alltäglichen Erfahrung, dem Augenschein.
Der Wissenschaftsphilosoph Martin Carrier.
So, und wenn man sich jetzt mal gerade so am Mittelmeer, ne, im Sommer auf die Wiese legt und mal an den Himmel schaut, dann sieht man ja, wie das Sternenfeld sich um einen dreht. Ja? Es ist ganz klar, das ist diese geozentrische Perspektive durch den Augenschein einfach sich aufdrängt. Also das eine ist jetzt die kreisförmige Bewegung um die Erde und das andere ist die gleichförmige Bewegung. Kann man nachmessen. Also die Sterne bewegen sich jede Stunde um bestimmten Winkel und so. Und insofern war diese Bewegungsform gleichförmige Kreisförmigkeit privilegiert schon durch den Augenschein. Und dann hat Platon, dann nachfolgend Aristoteles, dem Ganzen auch noch eine Art von, ich soll mal sagen, theoretischer Weihe verliehen. Das ist sozusagen die Bewegungsform der Himmelskörper. Die bewegen sich geradlinig gleichförmig, die werden auf Kugelschalen um die Erde herum getragen.
Der Kreis ist eben vollkommen. Der Garant für Perfektion. Eine andere Bahn konnte man sich gar nicht vorstellen. Und gleichförmig lag auch auf der Hand. Dass ein Planet scheinbar völlig unmotiviert, mal langsamer, mal schneller, mal vorwärts, dann plötzlich wieder rückwärts wandert, das ergab einfach keinen Sinn.
Dumm nur, dass am Himmel genau das zu beobachten ist. Von der Erde aus betrachtet malen manche Planeten seltsame Linien an den Himmel, wundersame Schleifen. Vor allem der Mars scheint nicht ganz zu wissen, was er will, irrt gleichsam umher, kehrt plötzlich seine Richtung um, wandert also wie ein verirrter Reisender am Himmel.
Das passte nun so gar nicht zum Dogma kreis- und gleichförmig. Was also nun? Wie konnte man dieses seltsame Durcheinander der Planetenbewegungen erklären?
Ptolemäus und Kollegen sahen keine Veranlassung, gleich das komplette geozentrische Weltbild in die Tonne zu treten. Sie versuchten vielmehr, die widerspenstigen Phänomene wieder einzufangen und griffen dazu tief in die mathematische Trickkiste, zu Epizykel, Differenten und Äquanten.
Vereinfacht ausgedrückt, die Planeten erhielten statt der einfachen Kreisbahn zusammengesetzte Kreisbahnen. Die Planeten bewegen sich im Modell also auf einer kleinen Kreisbahn, die ihrerseits auf einer großen Kreisbahn um einen festen Mittelpunkt wandert. Das Ganze ist quasi ein auf einem Kreis kreisender Kreis.
Und weil das nicht schon kompliziert genug war, verschob man aus mathematischen Gründen auch gleich noch die Erde aus dem genauen Mittelpunkt der Planetenbahnen. Sprich, der Mittelpunkt der Planetenbahnen und der Erdmittelpunkt sind nicht identisch, sondern leicht versetzt.
Mit anderen Worten, die Vertreter des geozentrischen Weltbildes hatten ihre liebe Not, das Ganze mit allen möglichen Tricks und Kniffen doch noch irgendwie zu retten.
Das Ergebnis war weder elegant noch einfach noch schön. Es taugte aber halbwegs, um die Bahnen zu berechnen. Kein antiker Astronom ging allerdings davon aus, dass sich Planeten tatsächlich so bewegen.
Genau diese seltsam bemühten mathematischen Klimmzüge rufen Kopernikus daher auf den Plan und werden ihn ein Leben lang beschäftigen. Kann man das nicht besser machen?
Lösungssuche oder eine Frage der Perspektive.
Etwa um 1510 hat Kopernikus in einer Art kleinem Kommentar, dem sogenannten Commentariolus, seine Lösung skizziert. Was wäre, wenn nicht die Erde, sondern die Sonne im Zentrum stehen würde? Was wäre, wenn die Erde selbst ein Planet wäre, der sich um seine eigene Achse dreht und wie die anderen Planeten die Sonne umkreist?
Dieser erste Wurf wird nie gedruckt, kursiert aber wohl unter Zeitgenossen als Abschrift und wird auch diskutiert. Bis Kopernikus die komplette Theorie dann im Kasten hat und bereit ist, sein Manuskript zum Druck freizugeben, sollte es allerdings noch etwas dauern, bis zu seinem Todesjahr 1543. Erst dann erscheint sein Hauptwerk unter dem Titel De Revolutionibus Orbium Coelestium.
Der Titel klingt für deutsche Ohren verführerisch nach Revolution. Die wollte Kopernikus aber gar nicht ankündigen. Revolutionibus meint einfach nur die Umlaufbahnen der Himmelssphären.
Kopernikus' Lösung ist so naheliegend wie einfach. Er sieht, dass man die scheinbar planlose Bewegung der Planeten ohne irgendwelche Winkelzüge einfach erklären kann.
Geht man nämlich davon aus, nicht die Erde ist der Mittelpunkt des Kosmos, sondern die Sonne, um die die Planeten kreisen, dann entwirren sich die Schleifen am Himmel plötzlich durch einen Perspektivwechsel. Martin Carrier.
Wir sind sozusagen auf einem bewegten Ausgangspunkt und gucken immer wieder anders auf das himmlische Geschehen. Ja, das ist die Idee und das ist eine Originalität. Und der Versuch ist dann dadurch, Himmelsphänomene zu erklären, für die der Ptolemäus immer extra Kreise brauchte. Und das hat wunderbar funktioniert bei dieser rückläufigen Bewegung, wo Kopernikus sagte, ja, entweder überholen wir da einen Planeten oder wir werden von einem Planeten überholt. Und dann sieht man, wenn man sich das so ein bisschen geometrisch veranschaulicht, dann sieht man, dass das dann sozusagen der Anschein der rückläufigen Bewegung entsteht. Tatsächlich läuft nirgendwo was zurück. Ja? Nein, nein, nein. Alle beteiligten Planeten laufen gleichförmig auf ihrer Bahn um. Nur durch den Wechsel der Perspektive entsteht der Anschein, dass das rückläufig ist. Ja? Das kommt automatisch raus.
Durch den Perspektivwechsel ergibt alles plötzlich Sinn. Manch komplizierte Erklärung wird überflüssig.
Doch das Projekt bleibt ehrgeizig. Kopernikus will am Ende ein ausgefeiltes System liefern, um die Stellung jedes Himmelskörpers zu jedem Zeitpunkt korrekt berechnen zu können.
Das auszuführen sollte länger dauern als gedacht. Kopernikus arbeitet sich jahrelang an Details ab und ist letztlich zum Scheitern verurteilt, aus ganz unterschiedlichen Gründen.
Kopernikus hält unter anderem, wie all seine Zeitgenossen, am Dogma der gleichförmigen Kreisbewegungen fest und muss so letztlich doch wieder komplizierte Hilfskonstruktionen und Hilfskreise bemühen, deren Logik sich nicht immer erschließt.
Erst Johannes Kepler entdeckt rund 100 Jahre später, dass die Planeten eben keine Kreise ziehen, sondern in Ellipsen um die Sonne wandern. Und die passende Physik dazu sollte viel später erst Isaac Newton liefern mit dem universellen Gravitationsgesetz. Diese entscheidenden Puzzleteile fehlten Kopernikus einfach.
Also das ging nicht. Diese Aufgabe war eine objektive Unmöglichkeit. Ja? Aber da hat er sich halt die Jahrzehnte dran abgearbeitet. Aber man sieht auch den Unterschied zwischen dem Anfang und dem Ende von der Revolutionibus. Der Anfang ist ja mit Einleitung, Vorrede, allem Brimborium, Widmung, also nach den Maßstäben der Zeit wunderbar entwickelt. Und ein Ende gibt's nicht. Das bricht ab. Er bricht irgendwie ab. Also er kam nicht klar. Und ja, mit guten Gründen. Niemand konnte damit klarkommen.
Vieles sprach zwar auch damals bereits für ein heliozentrisches Weltbild, doch Kopernikus konnte letztlich keine Beweise liefern.
Auch der gesunde Menschenverstand sprach einfach gegen eine Erde, die um die Sonne kreist und sich dabei um sich selbst dreht.
Der Wissenschaftshistoriker Pierre Laich.
Wenn es richtig wäre, dass die Erde sich um die Sonne dreht, dann müsste das ja mit enormer Geschwindigkeit erfolgen. Wir wissen heute, wir reden da von über 100.000 km/h. Da müsste man ja eigentlich erwarten, dass die Wolken in enormen Stürmen sind. Und also die müsste man auch hier unten auf der Erde bemerken, was aber offenbar nicht der Fall ist. Und wie ist denn das überhaupt, wenn Gegenstände auf einer bewegten Erde herabfallen? Müssen die nicht hinter der Erddrehung zurückbleiben? Was sie auch offensichtlich nicht tun. Alles Aspekte, die letztlich darauf hinauslaufen, dass wir diese mehrfache Bewegung der Erde hier auf dem Boden einfach nicht spüren.
Heute kann die Physik erklären, warum man all diese Effekte gar nicht erwarten darf. Vor 500 Jahren allerdings waren das ernsthafte Einwände.
Was deutlich macht, die Entwicklung einer neuen Astronomie war ohne die Entwicklung einer neuen Physik gar nicht möglich.
Der Kopernikus-Mythos oder Restauration und Revolution.
Kopernikus selbst, wohlgemerkt, war mit seinem Projekt offenbar alles andere als zufrieden. Hätte ihn der habsburgische Astronom Georg Joachim Rheticus nicht überredet, beziehungsweise das Skript regelrecht entrissen, vielleicht wäre es nie im Druck erschienen, sondern in irgendeiner dunklen Schublade verschwunden.
Und vielleicht hätte man das Skript dann erst vor ein paar Jahrzehnten in irgendeiner Klosterbibliothek entdeckt und der Name Kopernikus wäre heute so gut wie unbekannt.
Kopernikus wäre dann zwar ein genialer Vordenker gewesen, aber einer, der nichts bewirkt hätte.
Ähnlich wie Aristarch von Samos, ein griechischer Astronom, der sich bereits 300 vor Christus dafür stark gemacht hat, dass die Sonne und nicht die Erde im Zentrum des Weltalls steht, der sich aber nicht durchsetzen konnte und den heute eben fast niemand mehr kennt.
Kopernikus kam also nicht aus dem Nichts. Er fügt vielmehr vieles zusammen, was bereits auf dem Markt ist. Nicht nur das heliozentrische Modell selbst, auch viele der mathematischen Konstruktionen und Kunstgriffe, mit denen Kopernikus über das ptolemäische System hinausgeht, sind geborgt. Aus Quellen der arabisch-islamischen Astronomie, mit denen Kopernikus bestens vertraut war, die er selbst aber verschweigt. Ein Umstand, den man übrigens erst in den 1970er Jahren entdeckt.
Die Erzählung vom Provokateur, der plötzlich alles auf den Kopf stellt, der eine Revolution ausruft, den Beginn eines neuen Zeitalters verkündet, ist also ein Mythos.
Kopernikus ist kein Revolutionär, der das antike Weltbild radikal in Zweifel zieht und kühne Schritte in die Zukunft unternimmt. Ganz im Gegenteil. Er will eigentlich zurück in die Vergangenheit. Er will ein uraltes, antikes Ideal retten. Die Gleichförmigkeit aller Himmelsbewegungen. Die bewegte Erde hilft ihm, dieses Problem zu lösen. Die Sonne rückt dabei an die zentrale Stelle des Planetensystems, aber eher als Nebeneffekt, nicht als Hauptmotiv.
Und was hätte Kopernikus selbst dazu gesagt, wenn er mitbekommen hätte, wie er zum Aushängeschild und Namensstifter einer Revolution wurde?
Ja, es ist natürlich alles ein bisschen spekulativ, nicht? Aber wenn man ausgeht von seinem Denken, dann wird man schon sagen müssen, dass er geantwortet hätte, nein, nein, das ist nicht mein Projekt. Also ich war nicht auf die Zukunft ausgerichtet. Es ging mir nicht um den Fortschritt des Menschengeschlechts, sondern ich wollte die goldene Vergangenheit bewahren und in ihrer unverfälschten Form wiederherstellen. Ich glaube, sowas, ne? Viel eher sowas. Also man macht nicht einfach nur was Neues, um was Neues zu machen, sondern nein, nein, es geht darum, die Tradition ihrer Reinheit zu bewahren und wiederherzustellen.
Und doch hat dieser eher zurückhaltende Domherr aus dem Ärmland am Ende eine Revolution angestoßen, setzte ein gewaltiges Unternehmen in Gang.
Heute würde man sagen, er hat ein gigantisches Forschungsprogramm aufgeworfen, das abzuarbeiten Generationen von Wissenschaftlern beschäftigt hat. Von Galileo Galilei über Johannes Kepler bis zu Isaac Newton.
Ein Forschungsprogramm, das am Ende nicht nur unser Bild von der Welt auf den Kopf stellt, sondern zugleich alle möglichen philosophischen und religiösen Überzeugungen erschüttert und dabei nicht immer gut ankommt.
Der kosmologische Umsturz, die Erde als scheinbar degradiertes Staubkorn in den Weiten des Weltalls, schafft es vielmehr auf Platz 1 der Kränkungen der Menschheit.
All das vor Augen muss man daher festhalten, dieser Nikolaus Kopernikus ist am Ende doch ein Revolutionär.
Ein Revolutionär wider Willen.
Martin Carrier.
Naja, er hat eine gewaltige Bewegung angestoßen, die er selber überhaupt nicht im Blick hatte, nämlich das, was heute wissenschaftliche Revolution heißt. Also zwischen Galilei und Newton, die Ausbildung sozusagen der neuen Physik, der klassischen Mechanik. Und das hat angefangen mit Kopernikus. Er hat sozusagen diese innovativen Ideen in die Welt getragen und damit Bewegungen ausgelöst, die größer waren als er selbst. Nicht wissend, was er da anstieß. Auch nicht wollend. Aber faktisch ja, genau. So ist es. Er hat es angestoßen.
Martin Schramm hat Nikolaus Kopernikus vorgestellt, einen Revolutionär wider Willen. Wenn Sie hören wollen, wie dramatisch die weitere astronomische Forschung verlaufen ist, empfehlen wir die Folge Simon Marius, der fränkische Galilei von Radio Wissen. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Vom größten Lavasee des Sonnensystems über galaktische Kollisionen bis zum Sternentod. Die besten Geschichten schreibt doch das Universum selbst. Und solche Geschichten erzählen die Wissenschaftsjournalisten Karl Urban und Franzi Konitzer im Astrogeo-Podcast. Karl ist Geologe mit einem Hang zu stinkenden Vulkanen und einem Herz für Pluto. Franzi ist Astrophysikerin mit einem Faible für lebensunfreundliche Exoplaneten und einer Sympathie für Supernova-Explosionen. Alle zwei Wochen gibt's eine neue Folge Astrogeo. Überall da, wo es Podcasts gibt.